Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, herzlich willkommen. Das Wort an sich ist ja schon so lautmalerisch. Schicksalsschlag. Und da hört man schon, irgendwas kracht mit Wucht in irgendwas anderes rein. In dem Fall ist es das Leben. Und was da rein donnert, das kann ja viel sein. Ein Unfall, eine Diagnose oder eine Entscheidung, die wirklich alles verändert. Und wir sind selten oder eigentlich fast nie richtig gut darauf vorbereitet und deswegen hitten uns diese Schicksalsschläge umso härter. Wir wollen in dieser Ab 21-Folge deswegen mal schauen, wie kann man mit solchen Schicksalsschlägen umgehen. Und im hinteren Teil dieser Folge hören wir dazu gleich Tanja Engelmann, die ist Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule für Hannover. Und sie hilft Betroffenen und Angehörigen mit Schicksalsschlägen umzugehen. Und in ihrem Fall sind das ganz konkret Krebsdiagnosen. Bei Julia, die wir jetzt kennenlernen werden, war es eine OP, die alles verändert hat. 21 Jahre alt war sie da, die OP hat einen Schlaganfall ausgelöst und seitdem ist Julia mehr oder weniger halbseitig gelähmt. Ob das weggeht, weiß man nicht. Sie hat aber diesem Schicksalsschlag den Kampf angesagt mit Tanzen. Dadurch hat sie nicht nur ihren Körper neu kennengelernt, sondern auch das Leben. Wie das Ganze ablief und welche Art von Tanz ihr geholfen hat, das hören wir jetzt.
Hi Dominik, ja, schön, dass ich über das Thema reden kann.
Danke schon mal für deine Zeit und deine Bereitschaft, über dieses ja wirklich sehr persönliche Thema zu sprechen. Vielleicht gehen wir tatsächlich direkt zu dieser OP. Warum musstest du operiert werden und wo?
Ja, also ich war halt 21, wie schon gesagt, also relativ jung und da denkt man ja eigentlich gar nicht darüber nach, dass einem sowas passieren könnte. Bei mir war es damals so, dass bei mir ein Kavernom diagnostiziert wurde im Gehirn. Das ist so eine Art Blutgefäßknäuel und es hat mir dann leider eine Sehfeldbeeinträchtigung geschenkt, sage ich mal so. Und dann wurde das halt im Krankenhaus diagnostiziert und da wurde mir auch gesagt, ich könnte das rausoperieren lassen. Und damals habe ich mich dann halt für die OP entschieden und dann auch, wie ganz schön in der Einleitung gesagt, beim Anästhesisten den Zettel unterschrieben, nicht großartig drüber nachgedacht und ja, jetzt stehe ich so halt hier.
Okay, und aber was ist dann während der OP, ist dann dieses Gefäß geplatzt oder wie kamst du dem Schlaganfall dann?
Genau, also es hat halt eingeblutet, was genau passiert ist, das ist dann auch immer schwierig zu sagen, aber scheinbar war dieses Kavernom, das untersucht man ja vorher, was für eine Größe das hat und wo das platziert ist im Gehirn und das war wohl doch ein bisschen größer, als es eingeschätzt wurde. Die Ärzte hatten eigentlich auch gesagt, dass die OP ein relativ gängiger Eingriff ist und da eigentlich keine Probleme auftreten. Und in dem Fall ist es dann halt zu diesem Schlaganfall während dieser OP gekommen und das hat halt dafür gesorgt, dass ich halt eine Halbseitenlähmung dann danach davongetragen habe.
Okay, das kannst du jetzt nach ein paar Jahren später so vermeintlich locker formulieren, aber ich nehme an, die ersten Tage, Wochen, Monate vielleicht waren schon wahrscheinlich eher schwierig, um es jetzt mal diplomatisch zu formulieren, oder? Oder täusche ich mich?
Ja, total. Also das Leben ist ja eigentlich einmal um 180 Grad gewendet, auf den Kopf gestellt. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch studiert, habe in einer eigenen Wohnung gewohnt und das war dann irgendwie alles gerade gar nicht mehr möglich. Also war einfach eine sehr nicht so schöne Erfahrung in dem Moment. Dann fängt man halt auch an, in der Reha dafür zu kämpfen, dass man wieder sich sein Leben zurück erarbeitet eigentlich.
Mit wem hast du dann über deine Zukunft oder über deine Pläne gesprochen, die ja dann da zu dem Zeitpunkt doch stark beeinflusst waren wahrscheinlich? Also was hat das mit dir gemacht?
Es gibt da ja auch die unterschiedlichsten Personen, die mit einem sprechen, von Ärzten bis zu Therapeuten bis natürlich die nächsten Verwandten, die einen dort besuchen. Und es gibt da wirklich von bis zu, also natürlich halten sich Ärzte in solchen Bereichen immer sehr bedeckt mit einer Diagnose, wie jetzt die Zukunft aussehen könnte. Physios oder Ergos sind da vielleicht aus Erfahrungen immer ein bisschen motivierter. Und ich habe halt leider auch teilweise Gespräche geführt, wo gesagt wurde, mit dem Gehen oder jemals wieder so selbstständig zu sein, das könnte tatsächlich schwierig werden. Und auch so Ziele, wie dass ich mein Studium abschließe, das sind alles Dinge, die thematisiert werden, dass das vielleicht schwierig sein könnte. Wo einem das natürlich schon erstmal so ein bisschen niederschmettert, das ganze Thema.
Ja, ich glaube, wir können spoilern, oder? Die hatten nicht recht. In einigen
Dingen. Nee, zum Glück nicht.
Okay, also Studium beendet.
Ja.
Wir erwischen dich jetzt auch gerade auf der Arbeit. Das hat also auch geklappt. Und du bist auch mit einem kleinen Umweg wieder zu etwas zurückgekommen, was du als Schülerin auch schon gemacht hattest, nämlich Tanzen. Das hatte dann ja eine große Auswirkung. Lass uns mal teilhaben. Was hast du früher getanzt als Schülerin?
Also erstmal komme ich halt aus so einer relativ kleinen Stadt. Und bei uns war das zu dem Zeitpunkt, wo ich so 14 war, gang und gäbe, dass man in dem Alter einmal in die Standardtanzschule gegangen ist. Mhm. Und dann wirklich
Wiener
Walzer und das Ganze, ja, so Norden, Westen, also zwischen Hannover und Hamburg komme ich her. Und da war das irgendwie gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Und da habe ich dann auch ein paar Kurse auf jeden Fall mitgemacht. Ich fand das damals nur als Kind, habe ich es gemacht, weil es jeder gemacht hat. Aber ich fand das immer so ein bisschen nervig, tatsächlich, das ganze Thema.
Aber du hattest Lust auf Tanzen.
Ja, das schon trotzdem. Ne? Und ich habe dann ja auch, als ich älter wurde, habe ich mich in Richtung Hip-Hop und beziehungsweise es war dann eher Breakdance orientiert. Das hat mir total Spaß gemacht. Also irgendwie auf den Trichter tanzen bin ich total gekommen, aber dann einfach in einer anderen Form damals, was ich dann allerdings zum Studium hin so ein bisschen nach hinten geschoben habe. Und dann bin ich ja schon 21 gewesen und das Ganze ist mir passiert. Also so viel Zeit war dazwischen ja gar nicht.
Mhm. Wie kam es dann dazu, dass du doch wieder zum Tanzen gegangen bist?
Ja, das habe ich meiner besseren Hälfte zu verdanken.
Mhm. Und zwar also deinem Freund?
Meinem Freund. Tatsächlich waren wir das öftere Mal momentan auf Festlichkeiten. Ich bin halt ja mittlerweile 27 und mal hin und wieder steht jetzt mal die eigene Festlichkeit, eine Hochzeit etc. an und da wird ja manchmal auch ein Standardtanz getanzt und er hatte mich damals dazu aufgefordert und ich habe dann natürlich sehr emotional reagiert und habe dann die Tanzfläche wirklich verlassen. Er ist mir hinterhergekommen und ich habe mit ihm darüber geredet, dass ich totale Angst davor habe, auf der Tanzfläche mit ihm zu tanzen. Mhm. Und er hat dann den Entschluss gefasst und die Initiative, mir wirklich einen Tanzkurs zusammen zu schenken und meinte nur ganz liebevoll zu mir, dass er das mit mir zusammen angeht und wir uns schon gegenseitig genug auf die Füße treten werden.
Sieht man das denn bei dir, wenn du gehst zum Beispiel?
Also, wie soll ich sagen, es ist so, dass es fällt auf den zweiten Blick erst auf meistens. Also wenn man vom Fach ist, sage ich mal. Und
wenn man was ist?
Wenn man vom Fach ist,
okay.
Also einen therapeutischen Hintergrund oder vielleicht auch einen nahen Verwandten, der das auch hat, dann fällt einem das vielleicht auf. Aber so denkt man vielleicht eher, dass es mir den Fuß verknackst hat. Auf die Hand achtet man nicht und dass ich das
also
vielleicht
ziehst ein bisschen das Bein so ein bisschen hinterher oder wie? Oder?
Genau, ich habe man nennt das Fußheberschwäche. Mhm. Dadurch hebe ich den Fuß nicht so gut an und das sieht man halt ein bisschen. Es kommt halt noch viel dazu, aber das ist so das, was man, glaube ich, erstmal von außen als erstes wahrnimmt.
Und war das auch das, wovor du Angst hattest, was man beim Tanzen dann sehen würde, weil du dann gewisse Bewegungen nicht mehr machen kannst?
Genau, es war einmal diese Angst, dass ich einfach mit diesem Takt nicht klarkomme. Ne? Mhm. Das sind ja auch sehr schnelle Bewegungen. Ich hatte einfach Angst, dass das in diesem Bewegungsablauf nicht so gut funktioniert, dass ich vielleicht auch hinfalle oder mir wehtue bei dem Ganzen, weil das natürlich auch eine Sache ist, wo man vielleicht ein bisschen eher mal umknickt. Und dann natürlich auch diese Bedenken, weil ja auch meine rechte Hand gelähmt ist durch diese Halbseitenlähmung, dass ich dann bestimmte Sachen gar nicht ausführen kann. Also um es genauer zu definieren, meine Hand ist halt, kann ich nicht von alleine öffnen oder schließen. Also sie ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Und dadurch sind natürlich manche Ausführungen, wie wenn man die rechte Hand dem Mann in die Hand gibt bei einer Standardhaltung, einfach nicht so schön oder nicht so rund auf den ersten Blick.
So, und jetzt nehmen wir uns mit. Ihr standet zum ersten Mal gemeinsam auf dem Tanzparkett. Wie ist es gelaufen?
Ja.
Wie hat sich's angefühlt?
Oh, ich war aufgeregt, unglaublich aufgeregt, sehr steif. Ich glaube, das geht aber vielen so, wenn sie irgendwie eine Sport als erstes machen. Oder wie wenn man das erste Mal ins Fitnessstudio geht und erstmal um sich guckt, was man eigentlich tun muss. Mhm. Und dann alle neben einem schon so professionell tanzen natürlich, größtenteils. Ja, aber das Schöne war, dass der Tanzkurs ja für Anfänger dann auch war und der hatte wirklich mit den grundlegendsten Sachen angefangen. Und dadurch, dass mein Freund ja auch gar nicht tanzen konnte, war das dann irgendwie gar nicht mehr so schlimm nach einer Zeit.
Hm. Gab es den Moment, wo du dann gemerkt hast, so hey, das war eine richtig geile Idee von ihm, dieser Kurs, weil das hat mir jetzt, es hat mir ganz viel genommen, Ängste genommen, von denen ich dachte, sie wären, also nicht nur, ich dachte, sie wären da, sondern die da waren tatsächlich real.
Es gab so einen echt total schönen Moment, wir waren da auch wieder auf der nächsten Hochzeit irgendwie eingeladen und wir hatten da dann schon den Tanzkurs sehr lange gemacht eigentlich. Und dann meinte mein Partner zu mir, ja, lass doch jetzt einfach mal hier hingehen und vor den Leuten Standard tanzen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir haben es ja geübt. Und ich war mir auch schon sicher, ich konnte bestimmte Figuren, ich konnte die Standardschritte. Und dann haben wir einfach einen ganz normalen Disco-Fox getanzt, den man
was
ja auch
man
gerne
so
mal
macht.
Ein bisschen, ja, was auch vielleicht Spaß macht,
ja,
ne?
Ja.
Oder, und den haben wir dann gemacht und dann, weiß nicht, halt, habe ich mich erstmal total gefreut, dass das so schön klappt alles. Und als wir dann aufgehört haben, kamen auch Leute zu mir und meinten so, ja, wir kennen ja deine Geschichte und wenn du tanzt, da denkt man das gar nicht. Das sieht so fröhlich und glücklich aus und man achtet darauf gar nicht. Wir finden das so toll, dass du das machst und dass das irgendwie Leute so beeindruckt hat. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl, dass das angenommen wird und gar nicht so verurteilt wird, was ich da jetzt mache.
Und du für dich, was hast du für dich mitgenommen, auch vielleicht in deinen Alltag jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht sogar in deine Arbeit, dass du sagst, okay, ich kann Dinge erreichen, von denen ich vorher dachte, ich kann sie nicht erreichen zum Beispiel?
Ja, total. Also ich glaube, dieses Mindsetting, was ich generell habe und was ich auch schon seit meiner damaligen OP und dem Schlaganfall hatte, dass ich wirklich Dinge auch probieren muss und dafür kämpfen muss. Ich glaube, das habe ich halt schon von Grund auf mitgebracht. Aber auch gerade durch dieses Tanzen, sag ich mal, ist bei mir auch, hat es irgendwo Klick gemacht, dass ich mich einfach auch mal mehr Dinge trauen kann und dass das meistens einfach nur ein Lerneffekt ist und gar nicht so ein Hindernis sein muss. Ich bin jetzt mittlerweile auch zum Beispiel, traue ich mich gerade wieder schwimmen zu gehen und schwimmen zu trainieren, dass ich da auch wieder aktiver werde, wo ich vorher halt totale Angst hatte, dass ich da irgendwie untergehe oder diese Dinge alle nicht mehr möglich sind. Und merke, dass ich auch wieder diesen Spaß daran irgendwo wiederfinden kann. Und auch im Job, dass ich auf Leute zugehe und bewusst auch meine rechte Hand, die Gelähmte, den Leuten entgegenstrecke, weil ich irgendwo dafür einfach da sein möchte, dass es einfach da eine offene Gesellschaft gibt in die Richtung. Ja, und das hilft mir auch selber, um mich dann zu akzeptieren und zu sagen, hey, hier bin ich und so bin ich halt einfach.
Sagt Julia. Mit 21 hatte sie eine OP am Kopf. Die hat leider einen Schlaganfall ausgelöst, aber über den Umweg Tanzen hat sie ihren Körper wieder neu kennen und lieben gelernt. Vielen Dank, Julia.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir war es der Tod meines Vaters vor 10 Jahren. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und manche würden auch sagen, es war ein Schicksalsschlag. Und da gibt es natürlich auch Fälle, wo man direkt am eigenen Leib betroffen ist, wenn man schwer erkrankt oder einen schweren Unfall hat. Und das ist für die Betroffenen dann mitunter sehr hart, damit fertig zu werden. Tanja Zimmermann ist Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover und hilft Betroffenen und Angehörigen mit Schicksalsschlägen umzugehen. Gehen und kann uns deswegen hoffentlich gleich ein paar Tipps geben vielleicht. Hallo Tanja.
Ja, hallo.
Wie würdest du den Schicksalsschlag definieren?
Naja, das ist eine gar nicht so leichte Frage, weil das natürlich immer sehr individuell ist. Ne? Also für jeden ist ein Schicksalsschlag vielleicht was anderes. Also es gibt so eine ganze Reihe von Ereignissen, die vielleicht außerhalb der Norm sind, also die nicht normal sind, dass man zum Beispiel eine Trennung erlebt oder einen Arbeitsplatz verliert oder eine schwere Krankheit bekommt. Und es gibt auch sogenannte normative Schicksalsschläge, wie zum Beispiel, dass ein Elternteil irgendwann stirbt. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch zu erwarten, aber es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Alter das passiert. Also von daher ist Schicksalsschlag etwas, was sehr individuell ist und was natürlich für jeden Einzelnen auch wichtig ist. Wie belastend ist das für mich?
Ja, und die Menschen, mit denen du zu tun hast, welche Art von Schicksalsschlag müssen die verarbeiten?
Ja, also in meinem Bereich sind es Menschen, die die Diagnose Krebs gestellt bekommen. Und das ist schon etwas, was für die meisten im ersten Moment ein absoluter Schock ist. Also es ist sehr häufig so, dass es auch ein Zufallsbefund ist oder im Rahmen einer Früherkennung ein Tumor entdeckt wurde. Und ich finde, es ist immer so ein bisschen verkehrte Welt, weil ich fühle mich eigentlich gar nicht krank, gehe vielleicht zu irgendeiner Früherkennung und dann bekomme ich die Diagnose Krebs gestellt. Mhm. Und dann gehen eine ganze Reihe von Behandlungen los, Operationen, Chemotherapien, Strahlentherapien, was auch immer, was natürlich auch mit Nebenwirkungen verknüpft ist. Und ich fühle mich dann vielleicht auch kränker, als früher das der Fall war. Und das ist natürlich für die meisten eine extreme Belastung.
Ja, also da platzt quasi so eine Diagnose in ein vermeintlich gesundes Leben hinein. Was hilft denn den Betroffenen direkt nach so einer Diagnose, wenn die dann zu dir kommen? Als Ersthilfe sozusagen.
Also für die meisten ist es natürlich erstmal ein totales Chaos, ne? Also der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Viele haben auch so die erste Verknüpfung mit, ich bin jetzt an Krebs erkrankt und ich werde vielleicht auch sterben. Was ja in vielen Fällen gar nicht so ist. Trotzdem ist das so der erste Gedanke. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, erstmal so ein bisschen Ordnung in das Chaos zu kriegen. Also zu sortieren, was ist jetzt wichtig? Was sind für mich wichtige Dinge? Und ganz oft ist es am Anfang auch so, Behandlungsentscheidungen zu treffen. Also welche Behandlung mache ich jetzt? Und vielleicht sich da auch noch die Frage zu stellen, was brauche ich, um eine gute Entscheidung zu treffen? Was muss ich noch wissen? Und wo kriege ich diese Informationen her? Ich brauche mich jetzt vielleicht noch nicht um irgendwelche anderen Dinge zu kümmern, die erst später dran sind. Also es ist letztendlich so ein bisschen sortieren, ordnen, was ist wichtig, was brauche ich noch an Infos. Und da kann natürlich auch das familiäre Umfeld, der Freundeskreis sehr bei helfen, aber natürlich auch professionelle Unterstützung, zum Beispiel im Rahmen der Psychoonkologie in der Klinik.
Und da bist du dann wieder am Start.
Genau.
Oder deine Kolleginnen. Ja,
ja, genau.
Das klingt so ein bisschen wie Trauerarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also so, wenn ich mich daran erinnere, und das war jetzt, mein Vater war jetzt nicht der einzige Trauerfall in unserer Familie, natürlich Omas, Opas und so weiter, da ist man im ersten Moment ja auch erstmal so geschockt und ich war dann auch froh, dass ich sowas machen konnte wie eine Beerdigung organisieren, weil es einem was zu tun gibt. Und dann durchläuft man so verschiedene Phasen, würde ich sagen. Wie ist das bei solchen Schicksalsschlägen in deinem Bereich?
Tatsächlich ist das auch oft so. Also viele Betroffene erzählen dann auch, dass sie am Anfang erstmal irgendwie funktionieren. Also dass sie irgendwie versuchen, ich muss da jetzt durch und dieses ganze Organisieren, dieses ganze sich mit neuen Dingen auseinandersetzen, ist natürlich auch erstmal etwas, was so ein bisschen ablenkt, ne? Ablenkt von dem, darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Und gibt vielleicht auch wieder so ein Stück weit Kontrolle. Ne? Ich kann Dinge mitentscheiden, ich kann Dinge mit organisieren, weil man natürlich sonst auch eine ganz, ganz große Hilflosigkeit erlebt. Dennoch ist gerade am Anfang erstmal so ein Krisenzustand da, der sich auch sehr unterschiedlich zeigen kann. Also es gibt auch durchaus Menschen, die vielleicht auch eher mit so einer Verleugnung reagieren. Also ich will das nicht wahrhaben, das kann doch nicht sein, die müssen sich geirrt haben. Oder das andere Extrem, ich will jetzt alles an Informationen haben, die ich kriegen kann. Ne? Und dann wird das Internet rauf und runter durchsucht nach irgendwelchen Dingen. Und beides sind natürlich eher so Extreme, die eher ungünstig sind. Ne? Mhm. Also es ist schon okay, dass man vielleicht auch manche Dinge so ein bisschen verdrängt, gerade am Anfang, das ist gar nicht schlimm. Aber man sollte irgendwie schon so ein Mittelmaß finden, um vielleicht dann auch wieder eine gewisse Stabilisierung hinzukriegen.
Ja, das ist also die Betroffenen selber. Was kann denn das Umfeld tun, um die Betroffenen zu stützen oder auch zu unterstützen?
Ich finde immer, für das Umfeld ist es ganz wichtig, die sind natürlich auch geschockt. Ja, die sind auch wahrscheinlich vor den Kopf geschlagen und können das gar nicht fassen. Und natürlich müssen auch die Angehörigen gucken, wie können sie das überwinden, um für die erkrankte Person auch da zu sein. Und oft sagt man dann ja vielleicht auch, naja, melde dich, wenn du was brauchst. Ich finde das immer nicht so einen guten Satz, weil das bedeutet, dass die erkrankte Person aktiv werden muss.
Ja.
Und ich würde mir eher wünschen, dass die Angehörigen auch von sich aus sich melden oder auch Freunde. Ne? Also dass die einfach regelmäßig vielleicht immer mal anrufen, mal fragen, wie geht's dir? Gibt's irgendwas, was ich tun kann? Aber auch gleichzeitig dann nicht, ja, sich nicht abgelehnt fühlen, wenn die erkrankte Person sagt, nee, du möchte ich nicht. Also und trotzdem am Ball bleiben. Also auch nicht so eine Strichliste führen. Jetzt habe ich dreimal angerufen, jetzt muss der andere mal wieder anrufen.
Oder also Angst haben, zu viel zu sein. Also sollte man.
Ja, Ja, genau. Ne? Auch so ein Maß zu finden, auch zu sagen, also das kommt leider auch vor, dass ja, das Umfeld dann sehr, ich sage jetzt mal, aufdringlich wird. Also dass ständig irgendwie jemand kommt oder ständig nachfragt oder ständig irgendwas vorbeibringt. Und das kann einem natürlich auch zu viel werden. Mhm. Da liegt es natürlich auch an den Erkrankten, dann zu sagen, hey du, das ist nett gemeint, aber es ist mir gerade zu viel. Mhm. Also letztendlich, was wir hier besprechen, ist letztendlich Kommunikation. Ja. Ne? Also von beiden
wie
Seiten.
So vieles.
Richtig,
ja.
Richtig.
Hm. Macht das denn einen Unterschied? Also natürlich die Schwere des Schicksalsschlags, würde ich jetzt mal denken, macht auch für die Kommunikation einen Unterschied. Aber auch das Alter, in dem so etwas passiert?
Ja, auch das ist natürlich sehr individuell. Aber was wir immer wieder sehen, ist, wenn Menschen an Krebs erkranken, die noch jung sind, also ich sage jetzt mal 30, 40, die stecken natürlich in einer ganz anderen Lebensphase als vielleicht Menschen, die 70 sind und an Krebs erkranken. Da stellen sich oft noch so ganz andere Belastungen, also zum Beispiel finanzieller Art, beruflicher Art, aber auch wenn Kinder vielleicht da sind, minderjährige Kinder, die Versorgung dieser Kinder, das sind natürlich noch Belastungen, die zu den Belastungen durch die Erkrankung und Behandlung noch dazukommen. Mhm. Und die vielleicht jetzt bei jemandem, der bereits berentet ist, nicht mehr so im Vordergrund stehen. Oder da sind einfach vielleicht auch mehr Dinge geregelt, ne, über die man sich keine Sorgen mehr machen muss. Mhm. Wie zum Beispiel die Rente,
ja.
Was bei Jüngeren wirklich
wenn die denn ausreicht.
Wenn die dann ausreicht, das stimmt.
Ja.
Ne? Also es ist eine Erkrankung, ist immer auch eine erhebliche finanzielle Belastung. Das muss man sich immer klar machen.
Ja.
Und so natürlich für Jüngere dann oft noch schwieriger.
So ein Schicksalsschlag heißt ja auch deswegen so, weil er eben so plötzlich eben in das Schicksal ereilt. Aber trotzdem die Frage, wir wollen ja ein bisschen auch nach vorne schauen, kann man sich in irgendeiner Form so was, so ein Rüstzeug zulegen oder, keine Ahnung, mit Achtsamkeitsübungen sich so darauf vorbereiten, dass solche Dinge kommen, damit man dann irgendeine Art von Schublade hat, wo man so ein paar Tools rauszieht und sagt, okay, jetzt weiß ich zumindest ein paar Dinge. Das wird schlimm genug, aber ich weiß ungefähr, wie ich darauf reagieren kann. Schwierig.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe gerade so gedacht, also ich glaube, man sollte nicht in dieser Erwartung immer sein, irgendwann ereilt mich ein Schicksalsschlag, weil das ist aus psychologischer Sicht eher ungünstig, weil man immer in so einer Hab-Acht-Stellung ist und immer denkt, wann kommt was. Und das hindert einen auch im Hier und Jetzt zu sein. Also ich glaube, ich fände es ganz wichtig, einfach jeden Tag zu genießen oder versuchen zu genießen. Ne? Also wirklich Dinge zu machen, die gehen. Ne? Vielleicht auch so am Ende eines Tages immer mal zu gucken, Mensch, was war denn heute schön? Ne? Worauf kann ich heute stolz sein? Wofür bin ich heute dankbar? Was habe ich heute gut gemacht? Sich auch mal so ein bisschen zu loben. Das sind alles so Übungen Richtung Achtsamkeit, aber auch Resilienzstärkung, die mir dann vielleicht auch helfen, wenn tatsächlich so ein Schicksalsschlag kommt, dass ich dann ja auch ein bisschen gerüstet bin, dass ich einfach auch vielleicht auch Stärken kenne, ne, oder weiß, welche Bewältigungsmöglichkeiten habe ich, was kann ich gut, kann ich gut Informationen zusammensammeln, ne, kann ich gut unterstützen, auch als Umfeld, als Angehöriger, Zugehöriger, ne, kann ich gut trösten zum Beispiel, ne, kann ich gut zuhören. Das sind, glaube ich, dann so Strategien, die in so einem Moment auch extrem hilfreich sind.
Sagt Tanja Zimmermann, Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover, hat uns erklärt, wie man Betroffenen und auch Angehörigen helfen kann, die mit Schicksalsschlägen umgehen. Vielen Dank, Tanja.
Ja, danke schön.
Schicksalsschläge und wie man damit umgehen kann. Falls ihr einen Aspekt vermisst oder irgendwas zu kritisieren habt daran, wir freuen uns über jede Art von Mails oder Sprachnachrichten von euch. Die Kontaktdaten dazu findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.